Gestern Abend habe ich ein kleines Buch erhalten. Die letzten Worte Jesu in den mystischen Visionen Catalina Rivas. Ich habe es kurz durchgeblättert und bin dabei auf die Textpassage gestoßen, die auch auf dem Buchumschlag abgedruckt ist. Jesus, der Herr, sagt: Erinnere dich an das, was ich dir zu Beginn gesagt habe. Es nähert sich die Stunde der Finsternis für die Welt, deren Grundfesten erschüttert werden. Alle menschlichen Konstruktionen werden vernichtet und mit ihnen viele Menschen. Meine Kirche wird diesen schmerzhaften Weg, der bereits begonnen hat, ebenfalls gehen müssen, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe zerstreuen. Denk jedoch daran, dass ich die Welt besiegt habe. In mir wächst die Vorstellung einer Reihe von Passionspredigten. Ich wollte sie schon in Angriff nehmen, aber ich werde sie wohl noch einmal überdenken. Denn ich möchte den Heiligen Vater darum bitten, dass er mir ein paar Dinge erklärt. Er hat ein schönes apostolisches Schreiben verfasst, die Freude des Evangeliums. Methodisch ist alles in Ordnung, aber gleich zu Beginn habe ich mir den sechsten Punkt angestrichen. Es gibt Christen, deren Lebensart wie eine Fastenzeit ohne Ostern erscheint. Irgendetwas daran kam mir seltsam vor. Irgendetwas habe ich nicht ganz verstanden. Etwas in mir sagt mir, dass die Kirche auf eine schreckliche Probe gestellt werden wird. Hier stimmt etwas mit der Fastenzeit, mit dem Geheimnis der Erlösung nicht. Aber darauf werde ich später zurückkommen. Ich möchte also auf die Entfernung einen Dialog mit dem Papst führen. Vielleicht habe ich mich verlaufen, dann möge er mir den Weg leuchten. Denn ich befürchte, dass das Rückgrat der Kirche, wenn es um den gnadenvollen Kontakt zu Gott geht, gebrochen werden kann. Von Gott kommt die Hoffnung, von Gott kommt das Heil. Er ist meine Burg, singt der Psalmist. Über diesen Psalm könnte ich eine ganze Stunde predigen. Er setzt das Rufen an mich fort. Als Diener Christi soll man uns betrachten. Ihr wisst das am besten, dass ich ein Diener, ein Priester Christi bin, ein Verwalter seiner Geheimnisse. Ihr wisst genau, wie sehr ich das verteidige. Und da ich sein Verwalter bin, verlangt Gott von mir, dass ich mich treu erweise. Und wem? Gott, Christus, den göttlichen Geheimnissen. Das ist ganz einfach. Wenn ich in den Passionspredigten einen Dialog mit dem Papst aufnehmen werde, dann bestimmt nicht, um auszudrücken, dass er schlecht sei. Aber ich frage mich, ob das gut für die Zukunft der Kirche ist. Denn der Feind wird sich später darauf berufen. Wenn sich in der Kirche eine Gruppe zum Kreuzweg versammelt und der Pfarrer sagt, es gibt Christen, deren Lebensart wie eine Fastenzeit erscheint. Ihr übertreibt. Schlagzeuge und Gitarren in der Kirche. Ich habe das auch schon einmal mitgemacht. Wenn in der Kirche geschrien, getanzt und geklatscht wird, dann stimmt etwas nicht. Da der Papst gesagt hat, dass er für einen konstruktiven Dialog offen ist, werden wir versuchen, etwas zu konstruieren. Denn manche Äußerungen schaffen eine Hintertür für die Zukunft. Der heilige Paulus erinnert mich heute an diesen Grundsatz, den ich versuche in meinem Leben umzusetzen. Mir macht es nichts aus, wenn ihr oder ein menschliches Gericht mich zur Verantwortung zieht, oder ob mir noch eine Strafe auferlegt wird. In meinem Brief an den Kardinal habe ich geschrieben, dass ich mich zwischen Hammer und Amboss befinde. Von der einen Seite drischt der Kardinal, von der anderen Gott. Wenn mir erzählt wird, was irgendein Priester heute irgendwo in Polen über mich gesagt hat, soll er doch. Mich interessiert nur, dass ich mich Gott treu erweise. Ich urteile auch nicht über mich selbst, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst. Das Gewissen ist doch schließlich die Antriebskraft für das Handeln. Doch bin ich dadurch nicht gerecht gesprochen, denn der Herr ist es, der mich zur Rechenschaft ziehen wird. Deshalb ist all mein Handeln auf diese Stunde der Wahrheit während meines Sterbens ausgerichtet. Jede meiner Bewegungen ist in diesem Augenblick auf die Stunde meines Todes ausgerichtet. Was werde ich dem Meister sagen, wenn er mir zeigen wird, was ich, Natanek, alles getan habe? Das können Millionen Dinge sein. Und denkt bloß nicht, dass ich auch nur irgendetwas für mich haben will. Nein, denn ich weiß, dass ich vor der Majestät Gottes stehen werde. Unseren Gegnern fehlt jedoch dieses Bewusstsein. Sie denken in rein menschlichen Kategorien. Ich kann ihnen nur sagen, ihr Unglücksraben. Ihr kennt diese Stunde der Wahrheit vor der Majestät Gottes nicht. Deshalb empfehle ich euch, in diesem Kampf zu pilgern. Richtet also nicht vor der Zeit. Wartet, bis der Herr kommt, der das im Dunkeln Verborgene ans Licht bringen wird. Davon sehe ich bislang nur ein paar Tropfen. Ich sehe meinen schwachen Glauben, eine häufige Ausrichtung auf mich selbst. Aber Gott wird kommen, um das im Dunkeln Verborgene ans Licht zu bringen und die Absichten der Herzen aufzudecken. Auf der anderen Seite sagt uns der Herr, was soll es bringen, dass ihr die Absichten ihrer Herzen erkennt, wenn sie doch in der Hölle sitzen werden. Und erneut sagt er, dass wir für sie kämpfen sollen. Ihr macht euch keine Vorstellung davon, was hier in der Einsiedelei, fern von der Welt, in meinem Kopf vorgeht. Wundert euch also nicht, dass ich gestern die Gelegenheit wahrgenommen und gleich mehrere Bücher mitgenommen habe. Das gibt genug Material für die Passionspredigten, vielleicht sogar zweimal pro Woche. Zum Beispiel mittwochs und freitags, erst die normale Predigt, später die Trauergebete und die Passionspredigt gegen 11 Uhr abends. Warum soll ich mir Sorgen machen? Da ich vom Chef den Befehl erhalten habe, sein Wort zu verkünden und für die Rettung der Seelen zu kämpfen, muss ich ihm gehorchen. Weil ich einem Herrn dienen muss, wie es im Evangelium steht, und ich bin ihm restlos treu ergeben. Er hat mir nichts Böses getan. Und wenn er uns prüft, dann aus Gründen, die er auch Katalina Rivas mitgeteilt hat. Lass nicht zu, dass der Rationalismus der Welt deine weißen Gewänder zerstört. Die Kontemplation in meinem Kreuz möge deine Bibliothek sein. Das Gebet, die Gegenwart meiner Mutter, möge deine und die Waffe eines jeden Christen sein und die Eucharistie der Weg der Erlösung. Gott beruhigt uns heute, mich eingeschlossen. Petrus, sorg dich nicht um dein Leben. Was sollen wir zuerst tun? Wir sollen uns um sein Reich und seine Gerechtigkeit sorgen. Das Reich Gottes bedeutet den Kampf um eure Seelen, denn in euch ist es gewachsen. Das ist die ganze Heilsidee. Es muss euch um seine Gerechtigkeit gehen. Wenn ich mich genug dafür einsetzen werde, dann werden wir mit eurer Hilfe Glocken für die Einsiedelei kaufen können und einen Rucksack mit einer Antenne für mobiles Internet, sodass wir die Feierlichkeiten live werden übertragen können. Das wird alles von Gott gegeben. Und er beruhigt uns. Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Der himmlische Vater weiß, dass wir das alles brauchen. Wenn ihr euch daher die Frage stellt, ob ihr Katholiken oder Heiden seid, dann schaut euch an, worum ihr euch mehr sorgt. Um das Essen, Trinken und die Kleidung oder aber um das Reich Gottes. Nimm ein Blatt Papier und erforsche dein Gewissen danach, wie viel Zeit du gestern mit lebenspraktischen Dingen verbracht hast und wie viel mit Gott. Und wenn sich aus dieser Aufstellung ergibt, dass am Tag 95% der Zeit dem Essen und Trinken galten, dann kannst du daran ablesen, dass du ein Heide bist. Denn Jesus, der Herr, sagt: Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um all das geht es den Heiden. Satan bietet euch deshalb die Konsumwelt an, in der es darum geht, möglichst viel zu besitzen. Eine Lügenwelt, denn du hast weder Geld noch Zeit und musst doch all deine Besitztümer versorgen. Materialismus. Ich muss noch einen Zaun bauen, eine Brücke und so weiter. Dies muss gereinigt werden, jenes renoviert. Wenn du mit dem einen fertig bist, fängst du das nächste an. Hier in der Einsiedelei renovieren wir bereits seit über einem Jahr. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Denn der morgige Tag kommt von Gott, das ist logisch. Er ist ein Geschenk Gottes. Morgen wird Gott für dich sorgen. Manchmal, vielleicht einmal im Jahr, ergibt es sich, dass die Lesungen wie für Pfarrer Natanek gemacht sind. Und das war heute der Fall. Heute möchte ich über die Botschaften der Mutter Gottes sprechen. Darüber, was sie uns seinerzeit mitgeteilt hat. Die erste Botschaft fand am 18. Oktober 1961 statt. Über die Atmosphäre, die Unsicherheit und die Erwartung eines Wunders habe ich euch bereits erzählt. Es hieß: Es müssen viele Opfer gebracht und viel gebüßt werden. Das Allerheiligste Sakrament soll oft besucht werden. Vor allem jedoch müssen wir sehr gut sein. Wenn wir das nicht tun, erwartet uns eine Strafe. Der Kelch füllt sich bereits. Wenn wir uns nicht ändern, kommt eine sehr große Strafe über uns.
moi drodzy, drugie orędzie.
Und die zweite Botschaft vom 18. Juni 1965.
1965, moi drodzy, roku.
Dieses Mal kam nicht die Mutter Gottes, sondern in ihrem Namen ein Engel. Denn auf die Königin war nicht gehört worden. Weil man meine Botschaft vom 18. Oktober weder erfüllt noch der Welt bekannt gegeben hat, so kündige ich euch an, dass diese die letzte ist. Zuvor hat sich der Kelch des göttlichen Zorns gefüllt. Jetzt läuft er über. Viele Priester, Bischöfe und Kardinäle gehen den Weg des Verderbens. Und sie ziehen viele Seelen mit sich. Der Eucharistie wird immer weniger Bedeutung zugemessen. Es wird euch viel Anstrengungen kosten, dem auf euch lastenden Zorn des guten Gottes zu entgehen. Er wird euch vergeben, wenn ihr darum bittet. Ich, eure Mutter, möchte euch durch die Vermittlung des heiligen Michael sagen, dass ihr euch bessern sollt. Ihr erlebt gerade die letzten Warnungen. Ich liebe euch und will eure Verdammung nicht. Bittet uns aufrichtig, dann werden wir euch erhören. Ihr solltet euch mehr heiligen. Denkt an die Passion Jesu. Ich habe den Eindruck, dass es mehr als nur eine Predigt über die Botschaften der Mutter Gottes geben wird, denn sie haben einige Gemeinsamkeiten. Ich werde von Zeit zu Zeit einen Exkurs zu anderen Botschaften machen, um die Kontinuität aufzuzeigen. Zum besseren Verständnis füge ich hinzu, dass Garabandal für mich die Fortsetzung von Fatima ist. Das ist ganz offensichtlich. Und auch Medjugorje steht in dieser Reihe. Außerdem befindet sich auf unserem Weg noch Monte Chiari. Ich weiß, welche Punkte die Analyse dieser Ereignisse umfassen wird. Zunächst zeigt sie die Ebene der Kirche. Noch einmal. Vor uns steht die Mutter Gottes. Die Mutter macht sich Sorgen um ihre Kirche, um ihre Kinder und sagt, Kinder, es sieht schlecht aus. Sie sagt, dass es schlecht aussieht, und zwar, wenn es um die Kirche als Institution geht. Es steht schlecht um die Eucharistie und die Priester. Sie zeigt uns die kranken Punkte auf. Die Mutter hat ein Recht dazu, über die Krankheit des Kindes zu sprechen, aber sie verstößt es nicht. Sie bietet sofort eine Arznei an. Buße, Bekehrung und Bitten. Als Mutter sagt sie zu den Kindern, wenn ihr nicht auf mich hört, nimmt Papa, wenn er kommt, den Gürtel und legt euch übers Knie. In jeder normalen Familie berichtet die Mutter dem Vater, der von der Arbeit heimkehrt, was passiert ist. Und der Vater fragt die Kinder nicht mehr, sondern nimmt den Gürtel in die Hand. Der Popo wird hingehalten, um die Schläge ehrenvoll zu kassieren. Ohne dem gibt es zu Hause weder Mutter noch Vater. Dagegen ist Gott wie ein Gentleman. Die Mutter Gottes erklärt, dass die Strafe nicht ganz plötzlich kommt, sondern sie kündigt zunächst eine Warnung an, durch welche alle die Wahrheit erkennen werden. Danach kommt ein Wunder und erst später die Strafe. Und noch einen weiteren Punkt werden wir uns genauer anschauen, den göttlichen Zorn. Bei all dem sagt die Mutter Gottes ganz klar: Ich will eure Verdammung nicht. Ich will euer Wohl. Dabei hat sie ganz handfeste Hinweise für uns. Ihr solltet euch mehr heiligen. Hier geht es darum, sich Gott hinzugeben. Es geht um das Brandopfer. Und denkt über die Passion Jesu nach. Jetzt versteht ihr mich sicher, wenn ich euch sage, dass ich in den Passionspredigten über die Entfernung einen Dialog mit dem Papst führen werde, obwohl ich nicht weiß, ob er mir zuhören wird. Auf jeden Fall hat mich dieser Satz berührt. Es gibt Christen, deren Lebensart wie eine Fastenzeit ohne Auferstehung erscheint. Ein unpräziser Satz. Ich hoffe, dass es dem Papst dabei um das Geheimnis der Erlösung ging und nicht um die Umwandlung der Fastenzeit in eine Zeit der Freude, denn unsere Vorgesetzten würden das bestimmt sofort aufgreifen. Aus dem Advent haben sie auch schon eine grenzenlose Freude gemacht, statt einer Vorbereitung, Reinigung und Bekehrung. Denn Bekehrung wird nicht im Tanz vollzogen, sondern im Gebet und in der Buße. Das ist ganz einfach. Noch einmal. In unseren Kirchen wird geklatscht, getanzt und auf den Altären herumgesprungen. Aber gibt es dadurch mehr Gläubige? Sind eure Kirchen während der Woche mit Menschen gefüllt? Die Diskotheken sind immer voll. Die Mutter Gottes empfiehlt uns also ebenso, über die Passion Jesu nachzudenken. Erste Frage: An wen ist diese Botschaft gerichtet? Nach Analyse der Botschaft sage ich: An die Kirche. Auch wenn nicht explizit gesagt wurde, an die Kirche, ziehe ich diese Schlussfolgerung doch aus den Worten des Erzengels Michael, weil man meine Botschaft vom 18. Oktober weder erfüllt noch der Welt bekannt gegeben hat. Da Gott spricht, ist es doch wohl logischerweise die Aufgabe der Kirche, dies auszuführen, nicht wahr? Es ist also Sache der Kirche. Deshalb habe ich euch von der Kommission erzählt, die alles mit 4-5 Dekreten eingedämmt hat. Die Mutter Gottes warnt uns also in erster Linie davor, dass sich die Kirche in Gefahr befindet. Denn in der zweiten Botschaft erfahren wir, dass es in der Kirche kranke Elemente gibt. Worin besteht die Krankheit dieser Kirche? Es ist der wichtigste Teil der Kirche, der krank ist. Viele Priester, Bischöfe und Kardinäle gehen den Weg des Verderbens und sie ziehen viele Seelen mit sich. Unglaublich. Dies alles geschieht in einer Zeit, in der das Zweite Vatikanische Konzil tagt, welches die Kirche heilen, sie mit Gläubigen füllen und den Glauben für die Menschen verständlicher machen soll. Die Ausrichtung der Konzilsintention war gut, denn es sollte ein Konzil der Seelsorge werden, das sich mit der Kirchenreform beschäftigt. Aber man hat nicht berücksichtigt, dass es später in der Interpretation zu einer Destruktion der Kirche umgestaltet würde. Zur Durchführung einer Kirchenreform hätte man sich zuerst mit den Priestern und den Schäflein auseinandersetzen müssen. Es wurde alles Mögliche getan, aber die Hinweise, die die Mutter Gottes in der Zeit der Konzilsberatungen gab, wurden nicht beachtet. Wie das Konzil ausgerichtet sein sollte und wie das kranke Priestertum und die verirrten Schäflein geheilt werden könnten. Die Richtlinien wurden nicht beachtet. Deshalb bekamen die Kirchenführer, die Geistlichen und die Priester zu hören, viele Priester, Bischöfe und Kardinäle gehen den Weg des Verderbens und sie ziehen viele Seelen mit sich. Ein Hirte gibt dir also ein Glas vergiftetes Wasser und du krepierst wie ein Schaf. Seid ihr euch dessen bewusst? Die Schäflein sind krank. Auch wir Priester sind Schäflein. Wir müssen gut sein, sagt die Mutter Gottes ganz behutsam in der ersten Botschaft. Wir müssen gut sein. In der zweiten Botschaft fordert sie uns auf, dass wir uns bessern. Ich, eure Mutter, möchte euch durch die Vermittlung des heiligen Michael sagen, dass ihr euch bessern sollt. Die Mutter Gottes macht also nach 4 Jahren eine Analyse und zeigt uns anhand einer Grafik, wie die Krankheit fortgeschritten ist. Hier beginnt es im Jahr 1961. Hier geht der Pfeil nach oben und da ist das Jahr 1965. Sie sagt, dass die Krankheit fast doppelt so stark ist. Die Mutter Gottes erklärt außerdem, dass unser Verhalten Gott sehr verletzt. Der Kelch füllt sich bereits. Auch wenn er hier nicht näher bezeichnet wird, verstehen wir doch aus der kirchlichen Tradition und der theologischen Literatur, dass es hier um den bitteren Kelch des Schmerzes Gottes geht. Welchen Beweis gibt es für diese Schlussfolgerung? Das Gebet im Garten Gethsemane. Diesen bitteren Kelch hat der Herr ausgetrunken. Erkennt ihr daran die Klugheit und die Kontinuität? Ich zeige euch, dass diese Botschaft theologisch rein und unberührt ist, dass sie bis an den Beginn der Erlösung reicht. Ich werde den Papst fragen, denn es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Geheimnis der Erlösung und der Auferstehung. Das Werk der Erlösung dauerte 24 Stunden, die Auferstehung nur ein paar Sekunden. Das geschieht bereits außerhalb von uns. Die Auferstehung geschieht Kraft Gottes. Ihr werdet das verstehen, wenn ihr euch in die Passion Jesu vertieft und entdeckt, dass ihr geboren wurdet, ohne zu wissen wann. unabhängig davon, dass ihr im Gefängnis sitzen und bewacht werden werdet. Das sind zwei völlig unterschiedliche Ebenen. Ohne das Kreuz, ohne die Fastenzeit und ohne das Geheimnis der Erlösung wird es für euch keine Auferstehung geben. Ich möchte zu den Worten zurückkehren, die Jesus, der Herr, Katalina Rivas gesagt hat. Es nähert sich die Stunde der Finsternis für die Welt, deren Grundfesten erschüttert werden. Alle menschlichen Konstruktionen werden vernichtet werden und mit ihnen viele Menschen. Ich spreche hier nicht von Kriegen, sondern von einem perfekten Kampf, der die Konstruktion des Menschen betrifft. Die zweite Dimension zeigt einen perfekten Kampf, der die Konstruktion der Kirche ruiniert. Ich möchte daher den Heiligen Vater fragen, ob das nicht die Kirche zerstören wird. Versteht ihr? Ich spreche nicht von Kriegen der Art, dass jemand hereinkommt und Köpfe abschlägt. Es geht hier um das Verderben der Seelen in der Kategorie des ewigen Lebens, der Verdammung. Zuvor muss der Feind unsere kirchlichen Konstruktionen auseinandergenommen haben, damit ihr glaubt, dass es keine Hölle und keinen Teufel gibt, dass ihr in den Himmel kommt. Es sei nicht wichtig, wie man lebt, sondern wichtig, woran man glaubt. Sie legen euch das alles so zurecht, und ihr werdet frei von Last sterben. Jesus, der Herr, sagt weiter, meine Kirche wird diesen schmerzhaften Weg, der bereits begonnen hat, ebenfalls gehen müssen. Das geschah im Jahr 2004. Jetzt versteht ihr den Inhalt unserer Botschaften für die Endzeit, die gerade begonnen hat. Ich habe euch in Garabandal die Worte der Mutter Gottes erklärt, dass später das Ende der Zeit kommt, nicht der Welt, dass die Endzeit beginnt. Das Ende der Zeit, denn die Endzeit bedeutet für uns die letzte Chance. Das Ende dieser Zeit nähert sich, erklärt Jesus Katalina Rivas. Meine Kirche wird diesen schmerzhaften Weg, der bereits begonnen hat, ebenfalls gehen müssen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe zerstreuen. Wir müssen jetzt intensiv für unseren Papst, den Heiligen Vater, beten. Ich verrate euch meinen größten Glaubensschmerz, denn ihr ahnt nicht, wie sehr der Papst angegriffen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob der gegenwärtige Papst weiß, wo er hineingezogen wird. Ihr macht euch keine Vorstellung davon, welchen Angriffen Papst Benedikt XVI. Ausgesetzt war. Die katholische Kirche wird gehasst und auf jede nur erdenkliche Weise bekämpft werden. Viele Seelen werden auf die Stimme des Herzens hören und sich dem verfolgten Gott öffnen. Seid ihr euch bewusst, wohin das führen wird? Ich habe euch gesagt, dass der momentan herrschende Dritte Weltkrieg ein direkter Krieg gegen Gott ist. Viele Menschen werden die Wahrheit erkennen und feststellen, dass die Warnungen vor der sich nähernden Gefahr und vor dem Anschlag auf Gott selbst ihre Berechtigung hatten. Die Kirche wird angesichts ihrer Bedrängnis und ihrer Not verstehen, in wessen Händen sie sich befindet. Junge Priester werden aus der Kirche austreten, weil sie um ihr Leben fürchten. Die Menschheit wird absolut zweigeteilt sein in diejenigen, die von Gott sind, und diejenigen, die Gott ablehnen. Noch einmal zur Erinnerung. Auch das wird eine Reinigung der Kirche sein, da könnt ihr beruhigt sein. Viele Priester werden sich nicht mehr umkrempeln lassen, als dass sie sich auf diese Ebene begeben, von der ich gesprochen habe. Deshalb führt Gott diese Operation auf eine sehr transparente und handfeste Weise durch. Die Gangren muss abgeschnitten werden und der Finger ist weg. Die Menschheit wird absolut zweigeteilt sein in diejenigen, die von Gott sind, und diejenigen, die Gott ablehnen. Obwohl die Gefahr, seine Güter und sein Vermögen zu verlieren, groß sein wird, werden sich viele angesehene Menschen bekehren und die Kirche unterstützen. Die Mutter Gottes sagt: Ich wünsche mir, dass alle, die Gott ewigen Dienst geschworen haben, hier geht es also um die Priester, in ihm durchhalten und diejenigen, die Gott nur mit dem Mund verehrt haben und seine Treue nicht erkannt haben, aus ihrem Dienst ausscheiden werden. Das ist logisch. Deshalb hat die Mutter Gottes das Drama angekündigt, dass viele junge Priester die Kirche verlassen werden. Vielfacher Verrat wird für die Menschen sichtbar werden, weil er für Gott seit langem sichtbar ist. Angst wird vielen Menschen die Wahrheit verschleiern. Sie werden in die Falle dessen geraten, der ihnen die Wahrheit über das ewige Leben verschleiert. Hör mir zu, Tochter, ich möchte, dass die Völker verstehen, dass Gott ihnen dadurch, dass er sie auf eine letzte Probe stellt, noch eine letzte Chance geben will, um sie vor der Strafe zu bewahren. Die Intronisation wurde nicht angenommen, daher muss die Kirche Bedrängnis erfahren. Wenn sie sich mehr vor ihm als vor ihren irdischen Feinden fürchten, und sich angesichts der Gefahr und der bedrohten Freiheit für Gott aussprechen werden, wird Gott ihnen die Rettung bringen. Wenn sie jedoch mehr Angst vor den Menschen als vor Gott haben werden, beschert ihnen ihre Wahl die Vernichtung. Die Mutter Gottes sagt hier: Das ist gerecht. In der Hölle wirst du verstehen, dass das gerecht ist. Denn du hast dich im Leben selbst für die Hölle entschieden und wirst dich in deiner letzten Stunde selbst für die Hölle aussprechen. Amen.